Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 41. Episode von Mama macht Business. Heute habe ich mal wieder zwei Gästinnen im Podcast. Die erste ist Ramona Ding. Sie ist Geschäftsführerin von Studio Ding und Expertin für maßgeschneiderte Online-Shop-Strategien. Mit ihrem Team unterstützt sie Unternehmen dabei, ihre Sichtbarkeit auf Plattformen wie Pinterest und Google zu steigern, um Reichweite, Traffic und Umsatz gezielt zu fördern. Ihr Ziel? Online-Shops beim nachhaltigen Wachstum zu begleiten und erfolgreich zu machen. Und dann die wunderbare Carolina Zolobak. Sie ist Illustratorin und arbeitet für bekannte Kunden wie Flow Magazine, DM Alverde und Deutsche Umwelthilfe. Sie akquiriert ihre Aufträge erfolgreich über LinkedIn und zeigt als ausgewiesene LinkedIn-Expertin kreativen Selbstständigen, wie sie die Plattform strategisch für sich nutzen können. Beide waren auch schon mal allein zu Gast hier im Podcast. Ich verlinke dir natürlich die beiden Folgen nochmal in den Shownotes, wenn du da nochmal reinhören möchtest. Heute gibt's aber die geballte Power und warum, das erzähle ich dir jetzt. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute da seid. Wir starten heute mit unserem neuen Format. Seid ihr bereit?
Wir sind bereit. Ich freue mich.
Auf jeden Fall.
Ja, wir werden uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken, was LinkedIn, Pinterest und YouTube so für UnternehmerInnen zu bieten haben, welche Plattform sich wann am besten eignet. Also das wird so ein richtiger Experten-Talk. Wir haben uns so ein paar Leitfragen vorab überlegt und es wird so ein bisschen gespickt mit Blitzlichtrunden sein. Also lasst euch überraschen und hört zu. Wir starten mit Frage Nummer 1. Welche spezifischen Stärken hat deine Plattform für UnternehmerInnen?
Ich bin ja hier für Pinterest und spreche jetzt über Pinterest. Und meine Stärken oder die Stärken für Pinterest für UnternehmerInnen ist vor allem einmal die Nachhaltigkeit. Pinterest ist eine super nachhaltige Plattform, die im Gegensatz zu Plattformen wie Instagram zum Beispiel, das haben wir jetzt hier ja gar nicht, nicht super ad hoc bespielt werden muss. Wir müssen nicht super aktiv sein. Wir sind dafür sehr, sehr nachhaltig, können über die Jahre hinweg immer wieder auch von den Pins, die in den Jahren vorher gepinnt wurden, einfach profitieren. Und was auch ein super großer Vorteil ist, dass die Nutzer auf Pinterest aktiv suchen. Das ist im Gegensatz auch wieder zu Social Media natürlich ein super großer Vorteil. YouTube ist da ja ähnlich, wirst du ja bestimmt auch gleich nochmal drauf eingehen, dass die Nutzer eben schon aktiv dabei sind, eine Lösung, sie wollen eine Lösung. Sie sind eben nicht in diesem passiven Mode, sondern eben in diesem aktiven. Das sind zwei der Stärken von ganz vielen, die ich mir rausgepickt habe.
Ja, super spannend und wie schön, dass du gleich die Brücke zu YouTube schlägst, finde ich auch, ist auf jeden Fall miteinander verwandt, auch wenn beide Plattformen natürlich völlig unterschiedliches bieten, worauf wir jetzt auch noch so ein bisschen eingehen dann später. Aber wenn man jetzt mal diese Stärken nehmen würde, würde man da auf jeden Fall bei YouTube auch sagen, dass diese Nachhaltigkeit, dass eben Videos jahrelang auf dich einzahlen können, einfach ein großer Vorteil ist. Also du kannst wirklich sogenannte Evergreens schaffen, die dir immer wieder Reichweite bescheren. Also wenn du es einmal geschafft hast, da ein gutes Video hinzusetzen, dann wird sich das auch auszahlen. Und was ich jetzt noch sagen würde, was noch eine Stärke ist, ist wirklich die enorme Reichweite und Sichtbarkeit von YouTube bezüglich Google. Weil dadurch, dass die beiden Vereine zusammengehören und man eben sehr gut ausgespielt wird, auch mit den Videos in der Google-Suche, ist eben auch der Punkt mit dem Problemlösen, was du gerade gesagt hast, Ramona, wenn man eben was recherchiert oder so auf Google und man hat dazu ein Video gemacht auf YouTube, dann wird das eben auch in den Google-Suchergebnissen mittlerweile angezeigt. Wie sieht es denn bei LinkedIn aus, Carolina? Was haben wir denn da für Stärken?
Ja, leider ist es nicht so wie bei Pinterest und YouTube, dass wir dann nachhaltig die Sachen rausgespielt bekommen. Da müssen wir tatsächlich relativ regelmäßig posten. Dafür gibt es aber auch diesen Teil des selbstbestimmten und aktiven, und zwar im Netzwerkaufbau. Und LinkedIn unterscheidet sich zum Beispiel extrem von Instagram dadurch, dass wir aktiv unser Netzwerk aufbauen. Wir müssen nicht darauf hoffen, dass uns jemand folgt, dass wir tolle Sachen machen und dadurch Menschen anziehen, sondern wir verbinden uns aktiv mit den Menschen und werden im größten Teil auch angenommen als Verbindung, weil hier geht es halt nicht ums Folgen, es geht ums Netzwerken, wie im echten Leben. Haben wir uns schon mal gesehen? Könnten wir zusammenarbeiten? Ich klicke dich an und du wirst zu meinem Netzwerk hinzugefügt. Das heißt, da haben wir einen großen Vorteil, dass wir aktiv die Menge der Menschen in unserem Netzwerk selbst bestimmen können. Und ich finde, auch ein sehr großer Vorteil von LinkedIn ist, es ist nicht dieses dopamingetriebene Netzwerk, ja. Also wir versacken nicht so in dieser Rabbit Hole von LinkedIn. Ich kenne niemanden, der sagt, oh Gott, ich habe jetzt schon wieder 5 Stunden auf LinkedIn verbracht, ja. Also es ist eine Business-Plattform und sie unterstützt unser Business und sie klaut uns keine Zeit von unserer Business-Zeit, dadurch, dass wir dort versacken. Und das finde ich ist ein enormer Vorteil bei LinkedIn.
Wir sind ja auch alle auf LinkedIn mittlerweile unterwegs. Insofern können wir da zumindest auf jeden Fall sagen, klingt gut, Carolina, auch wenn wir da nicht die Expertise haben. Aber das können wir, glaube ich, so bestätigen. Dieses Versacken, wie zum Beispiel bei TikTok. Ich kann ja, also TikTok musste ich wieder deinstallieren. Das habe ich auf LinkedIn auf jeden Fall nicht. Und was ich jetzt, und das würde ich gerne jetzt nochmal kurz rückkoppeln, bei LinkedIn ist ja schon dieser Berufskontext einfach nochmal so eine Komponente, nicht? Dass man wirklich sagt, es geht halt wirklich ums Business. Und ich kann einfach auch davon ausgehen, dass jeder weiß, hier geht es ums Business.
Das ist das Ding. Also wenn wir Business machen wollen, ist LinkedIn einfach die beste Plattform, meiner Meinung nach, weil alle, die dort sind, ja einfach auch fürs Business da sind. Also die wissen schon, entweder kooperieren wir miteinander oder wir arbeiten miteinander, wir verbinden uns in diesem Ziel, mit diesem Ziel gemeinsam und es ist, man ist sofort auf Augenhöhe unter UnternehmerInnen, also es ist ein klarer B2B-Fokus da und das ist natürlich ja vom größten Vorteil, wenn es darum geht, irgendwie Akquise zu betreiben, ein Netzwerk aufzubauen, wirklich im Business direkt weiterzukommen.
Ich habe tatsächlich bei LinkedIn, ich bin noch nicht so lange aktiv bei LinkedIn und ich habe aber nie das Gefühl, ach, jetzt mache ich wieder Werbung. Was vielleicht bei Instagram schon immer mal, also man entwickelt sich da ja auch weiter und es ist ja auch ein Mindset-Thema, aber man schaut ja schon bei Instagram immer wieder, okay, wie kann ich diesen Content so ein bisschen mischen mit Mehrwert und vielleicht auch einen Blick hinter die Kulissen. Und bei LinkedIn ist das für mich völlig fein. Ich bin da, wie du sagst, das ist Business. Es ist total klar, dass wir hier in diesem Business-Kontext sind. Und das finde ich auch für den Kopf total spannend, was eine Plattform einfach nur, weil man dort ist und einfach diese Ausstrahlung, sage ich jetzt mal, dieser Plattform, was die einfach schon macht.
Ja, da fällt tatsächlich auch dieser Gedanke, bediene ich jetzt das, wofür mir die Menschen folgen, halt weg. Ja, weil die folgen mir nicht. Die haben sich mit mir im Business-Kontext vernetzt. Und das ist ganz klar sozusagen, was wir alle auf dieser Plattform machen. Andererseits würde ich dir da aber auch, kannst du dir selber auf die Schulter klopfen, weil das etwas ist, womit viele trotzdem ein Problem haben, ja, über sich selber zu schreiben, sich selber zu loben, zu zeigen, was sie als Angebot haben. Also das ist nicht etwas, was den Menschen normalerweise natürlich von der Hand geht und einer der größten Hürden, auch sich auf LinkedIn zu zeigen und dort regelmäßig zu posten, weil man sagt, ach, kann ich jetzt schon wieder über mein Business, soll ich jetzt schon wieder irgendwie mein Angebot? Da können wir später nochmal drauf eingehen, würde ich sagen, was so die Hürden sind.
Machen wir mal eine erste Blitzlichtrunde. In einem Wort, was ist das Alleinstellungsmerkmal deiner Plattform?
Business. Ich kann es wirklich kurz machen. LinkedIn ist Business.
Ich habe mich tatsächlich sehr, sehr schwer damit getan, ein Wort zu finden, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, Positivität zu nehmen, weil die Plattform einfach, und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, diese Ausstrahlung der Plattform gar nicht diese negativen Gedanken oder dieses Rabbit Hole oder welche Wörter auch jetzt schon gefallen sind, gar nicht zulässt. Das ist positiv, egal in welche Richtung.
Ja, da muss ich dir total beipflichten. Dieses Image von Pinterest ist wahnsinnig positiv, wie du das sagst. Also, ne, man hat so das Gefühl, das ist so die Schweiz unter den Social Media Plattformen.
Das stimmt. Es ist kein Social Media, aber ja, unter den Plattformen. Ja, ja.
Ja, voll. Also, aber voll. Die sind wirklich am harmlosesten, so nach dem Motto.
Das stimmt, ja, voll.
Also, ihr wart so sehr brav und habt wirklich nur ein Wort. Ich habe eigentlich zwei, aber ich kürze dann jetzt ab und sage, auch wenn es zwei Wörter sind, visuelles Storytelling ist bei YouTube einfach eine super große Stärke, dadurch, dass man eben diesen Longform-Content hat. Man kann einfach eine Geschichte erzählen und die auch wirklich rund machen mit Bildern und allem. Das erlaubt einfach viel mehr noch als Kurzvideoformate, denke ich. Welchen typischen Herausforderungen begegnen Unternehmen bei der Nutzung deiner Plattform?
Bei Pinterest ist die Herausforderung, also wirklich die Herausforderung, man braucht Geduld. Es ist keine Plattform, die von heute auf morgen funktioniert. Und egal, wie sehr man sich dessen am Anfang bewusst ist, es braucht Geduld und Geduld kann nerven. Und das geht mir ganz genauso wie meinen Kunden oder Kolleginnen, die bei Pinterest sind. Es ist einfach immer wieder die Herausforderung zu sagen, okay, ich weiß es von Anfang an, es dauert einfach seine Zeit. Es macht sich bezahlt, definitiv. Aber da zwischendrin wirklich trotzdem auch dran zu bleiben, ist einfach eine Herausforderung.
Ja, definitiv, bis man da Erfolge sieht. Also ich habe mich immer mal wieder an Pinterest versucht, habe dann aus verschiedenen Gründen, gar nicht so sehr wegen der Plattform, sondern manchmal habe ich einfach auch gemerkt, okay, ich habe irgendwie gar nicht genug gutes Bildmaterial jetzt für meine Produkte sozusagen, bin dann ein bisschen davon abgekommen. Aber ja, dieses Geduld haben und dann eben auch wirklich da einfach die Zeit erstmal zu investieren, ist einfach ein großes Commitment, was man da echt machen muss, damit sich das am Ende auszahlt, ne?
Ich glaube, das war einer der Gründe, wieso ich es nicht geschafft habe, bei Pinterest tatsächlich zu bleiben. Ich habe einen Account da angelegt und angefangen, aber ja, schnelle Resultate kamen nicht. Und da ich vielleicht auch gar nicht gut genug wusste, dass man da diese Geduld braucht, habe ich irgendwann einfach aus der Sicht dort zu posten aufgehört. Auch aus Gründen, weil ich mich ein bisschen beschränken wollte auf wenige Plattformen. Aber ja, ist tatsächlich ganz, ganz gut zu wissen, so als kompletter Pinterest-Newbie sozusagen, dass man da die Geduld braucht, ja.
Ja, das ist ja auch ein ganz guter Punkt. Also darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen, dass diese Entscheidung zu treffen, man muss ja so ein bisschen sich einfach auch fokussieren. Viele von unseren KundInnen sind ja auch so Ein-Personen-Unternehmen und die können einfach nicht alle Plattformen bespielen. Und man muss sich dann einfach anschauen, was können die unterschiedlichen Plattformen? Welche ist für mich am besten geeignet für meinen Kontext? Und dann volles Rohr auf diese Plattform und dann aber auch dranbleiben.
Das sage ich meiner Zielgruppe. Also meine Zielgruppe sind hauptsächlich Kreative und IllustratorInnen. Und ich sage denen auch, wenn du die Zeit, die du in Instagram steckst, jetzt in LinkedIn stecken würdest, würden die Ergebnisse so viel besser für dich sein, meiner Meinung nach. Und man kann tatsächlich sogar auch beides bedienen und miteinander verknüpfen. Aber das ist auch etwas, wo ich versuche eigentlich von der einen Plattform die Leute zu der anderen Plattform rüberzuziehen, aber von keiner euren beiden zumindest.
Das ist okay, Carolina. Ja.
Die meisten Menschen, bevor sie auf LinkedIn sind, heutzutage sagen, oh Gott, das ist doch so eine steife Business-Plattform. Es ist doch total cringe, wie die jungen Leute auf TikTok sagen. Was soll ich denn da? Ja, also ich bin weder irgendwie ein Startup-CEO, noch habe ich ein großes Unternehmen, noch trage ich Krawatte im Alltag. Das ist nichts für mich. Und genauso habe ich das auch gesehen. Aber die Plattform hat sich wirklich gewandelt und wirklich verändert. Und mittlerweile sind sehr viele Personenmarken da, auch sehr viele Kreative, die das Ganze sehr auflockern. Also dem ist nicht mehr so. Und davon kann man sich leicht überzeugen, indem man sich einfach anmeldet und liest. Und das Zweite, wo eine wirklich große Hürde ist bei den Menschen, ist halt dieses über sich selber Schreiben und regelmäßig wirklich im Storytelling-Stil Beiträge abzusetzen. Also da gibt es viele Hürden. Wirklich Eigenlob, sagt man ja im Deutschen, stinkt, obwohl, ne, das ist so eine kulturelle Sache, dass wir nicht gerne zeigen, was wir können, was wir machen. Zum anderen muss man ja auch schreiben können auf eine Art und Weise. Also das können ja auch nicht alle. Nicht jeder Unternehmer ist auch noch zusätzlich Senior Copywriter irgendwie. Da haben wir aber heutzutage zum Glück viel Hilfe, ja, auch teilweise von der KI. Und da bin ich nicht dagegen, dass man sich die zur Hilfe nimmt beim Schreiben. Und dann dieses Dranbleiben. Wirklich da, auch da auf LinkedIn Geduld und Durchhaltevermögen, ja, um wirklich Resultate zu erzielen. Regelmäßig posten ist relativ wichtig.
Was heißt denn regelmäßig posten? Das ist übrigens eine Frage, die ich selber sehr häufig bekomme und hasse, aber ich stelle sie dir. Was heißt denn regelmäßig posten bei LinkedIn?
Einmal die Woche. Okay. Würde ich sagen. Einmal die Woche gut. ist das Minimum, zweimal die Woche ist fast das Maximum, würde ich sagen, um sich selber nicht zu überfordern und halt nicht in diese Rabbit Hole zu kommen mit ständig kommentieren und so weiter. Aber einmal die Woche, ja, aber über ein paar Monate lang, ne? Also es ist halt wirklich eher ein Marathon als ein Sprint, weil da geht es darum, immer wieder top of mind zu sein, immer wieder aufzutauchen in der Timeline und wenn dann ein Unternehmen deine Dienste braucht, dass sie dann an dich denken. Ja? Und deswegen muss man sich immer wieder zeigen, immer wieder neue Ideen reinbringen. Und ja, aber einmal die Woche, finde ich, ist machbar.
Da kann ich gleich anschließen. Also einmal die Woche ist auch auf YouTube eine gute Frequenz auf jeden Fall. Zweimal die Woche ist dann schon noch schöner. Man kann auch dreimal oder viermal. Also da ist nach oben keine Grenze gesetzt. Ich glaube aber, eine der größten Herausforderungen für uns UnternehmerInnen, um da wirklich ja auch sichtbar zu sein, ist tatsächlich die Content-Konsistenz. Also Qualität zu liefern und die über einen längeren Zeitraum auch wirklich immer wieder zu liefern. Also wir haben jetzt alle gesagt, wir brauchen eigentlich immer Konsistenz in der Posting-Frequenz sozusagen. Aber ich glaube, die Herausforderung bei YouTube ist eben, das in eine Zeitplanung umzusetzen, die ich auch wirklich gebacken kriege. Also Videos zu produzieren, die in einem Querformat stattfinden, die hochwertig sein sollen, brauchen einfach Zeit und Aufwand. Und den muss ich eben bereit sein zu investieren. Und das schreckt viele ab. Hier kann ich aber immer nur sagen, da empfiehlt es sich eben, so ein gewisses Setup zu haben irgendwann, sich aufzubauen, wo man wirklich relativ schnell starten kann, um diese Herausforderung dann so ein bisschen ad acta legen zu können und tatsächlich in so einen regelmäßigen Produktionsmodus reinzukommen.
Ich meine, wir alle müssen für unsere Plattform produzieren und auch wenn es für LinkedIn jetzt nur Text- und Bildmaterial ist, würde ich ähnlich empfehlen, sich wirklich eine Tageszeit zu nehmen, einen Tag in der Woche bereitzuhalten dafür, wirklich diesen LinkedIn-Post zu schreiben. Und ich weiß, das ist eine große Herausforderung, deswegen habe ich selber auch so einen Club für Menschen, die gemeinsam ihre Beiträge schreiben, weil die meisten wirklich daran scheitern, nicht dran zu bleiben, irgendwann aufzuhören und ja, sich selber da im Weg zu stehen. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, Ramona, wie empfiehlst du das deinen KundInnen, dass sie, wie produzieren sie? Auch in Batches oder Tagen?
Genau, also ich empfehle absolut einmal im Monat oder sogar noch seltener. Also einmal im Monat, das, was wir für unsere Kunden empfehlen oder was wir auch in unseren Kursen zum Beispiel empfehlen, einmal im Monat den kompletten Content für den gesamten Monat zu erstellen. Und das ist, wenn man da einen guten Prozessor hat, ist das auch super, super gut machbar an zum Beispiel einem Vormittag. Also viele haben so ein bisschen diese Angst davor, ja, jetzt sagt die einmal im Monat, ja, ja, aber dafür muss ich dann irgendwie einmal im Monat 3 Tage durchpowern. Nee, gar nicht. Also das ist tatsächlich was, was bei Pinterest super, super gut funktioniert. Auch wenn ich nicht die Empfehlung habe, wie ihr beide, einmal in der Woche ist ganz cool, sondern meine Empfehlung ist schon ein bisschen häufiger, bei Pinterest zu pinnen. Aber im Kontext immer wichtig zu wissen, dafür, also auch wenn sich das jetzt im ersten Moment viel anhört, dafür reicht es wirklich, wenn du da einen guten Prozess hast, einen Vormittag im Monat und dann bist du da super gut aufgestellt.
Das klingt ja, doch attraktiv für alle, würde ich sagen.
Was ist die größte Fehleinschätzung, die Unternehmen über deine Plattform haben? Ich mache mal den Anfang. Und zwar glaube ich, dass viele glauben, dass nur virale Videos wirklich was bringen. Also nur, wenn man wirklich richtig gut geklickte Videos hat, dann wird man auf YouTube irgendwie Erfolg haben. Das ist aber so gar nicht. Man kann auch mit kleinen Videos, die nur kleinere Reichweiten haben, sehr stabil seine Reichweite aufbauen und vor allen Dingen seine Bekanntheit steigern. Denn wie ich vorhin schon sagte, wenn man eben bestimmte Videos hat, die Probleme lösen, Fragen beantworten, die eben viele haben, die meine Zielgruppe hat, dann kann eben so ein Video auch dazu führen, dass es eben von der Zielgruppe aufgerufen wird und die dann am Ende zu Kunden werden. Also das, was ich ja letztendlich haben möchte, wenn ich YouTube als Marketingkanal benutze, dass ich eben sichtbar werde durch Videos, die aber eben keine großen Reichweiten an sich brauchen, sondern die einfach passgenau auf meine Zielgruppe die Antwort geben und damit dann wirklich auch schon die erreichen, die am Ende meine Kunden werden könnten.
Ich habe die Frage schon teilweise beantwortet. LinkedIn, ja, wird von vielen als Plattform für Unternehmen, große Unternehmen oder Startups gesehen und nicht so recht für Freelancer, Solopreneure, Kreative. Und ja, das ist entspricht einfach nicht mehr der Wahrheit. Also überzeugt euch selbst davon, meldet euch an und schaut, was in den Timelines so abgeht, wenn ihr euch mit den richtigen Menschen vernetzt. Traut euch da, weil es ist nicht diese Anzugträger, cringy Großkonzern-Plattform, von der man lange ausgegangen ist, dass es sie ist.
Bei Pinterest ist es tatsächlich auch eine Fehleinschätzung, die ganz, ganz viele haben bezüglich der Personen auf der Plattform. Also für viele ist Pinterest, ich gucke mir da eine Bastelanleitung an oder ein Rezept und fertig. Aber Pinterest geht ja über dieses, ich schaue mir etwas an, noch hinaus und verkauft halt auch wirklich. Dadurch, wir haben es vorher schon gesagt, die Nutzer, die suchen aktiv. Und auch wenn es, bleiben wir bei dem Beispiel, das ist eine Bastelanleitung, klicken Sie danach auf den Blog, auf dem die Bastelanleitung ist. Da sind dann wieder Produkte verlinkt, die vielleicht in deinen Online-Shop führen. Oder du arbeitest mit Affiliates. Also dieses Weiterführen, was eigentlich ein total großer Vorteil von Pinterest ist, dass eben hinter jedem Pin etwas verlinkt ist, das ist für viele überhaupt nicht in der Wahrnehmung da. Und für sie ist es einfach ja sowas Schönes zum Basteln.
Wie beeinflussen aktuelle Trends deine Plattform und welche neuen Entwicklungen sollten Unternehmen beachten?
Ich kann das so ein bisschen zweigeteilt bei Pinterest beantworten. Also einmal wirklich so auf Unternehmen jetzt bezogen ist oder auf den Content bezogen ist so ein bisschen der Trend, den wir ja überall sehen, das Thema Video. Also Video ist was bei Pinterest lange schon da war, aber jetzt nicht so krass im Vordergrund oder im Fokus stand, wie jetzt auf anderen Plattformen. Und da will ich jetzt YouTube sogar ausschließen, weil das ist ja hauptsächlich Bild. Also ich meine jetzt wirklich Plattformen, wo so beides ausgespielt wird. Was aber beim Thema Trends mir auch super, super wichtig ist, bei Pinterest zu sagen. Pinterest ist eine Plattform, die sich sehr in der Zukunft abspielt. Das heißt, wenn Nutzer, also Pinterest-Nutzer in irgendwelche saisonalen Dinge planen. Also es wird sehr, sehr viel bei Pinterest geplant. Wir gucken uns Weihnachtsdekoration, also wir sind jetzt im Oktober, wir gucken uns jetzt Weihnachtsdekoration an. Wir planen vielleicht schon den Urlaub nächstes Jahr. Also es spielt sich sehr, sehr viel in der Zukunft ab und es wird sehr, sehr viel geplant. Man kann sich bei Pinterest ja auch Sachen merken, auf Pinwänden. Und das führt dazu, dass Pinterest total der schöne Spiegel für Trends ist, die kommen. Und man kann, also es gibt auch eine kleine Rubrik, die heißt tatsächlich auch Pinterest Trends. Und man kann sich da so ein bisschen anschauen, was kommt denn, was ist denn in der Zukunft. Das heißt, Pinterest ist einfach auch ein schöner Spiegel für das, was Unternehmen in der Zukunft, und wir haben ja alle kleine Unternehmen als Zielgruppe und müssen jetzt nicht 2 Jahre vorher schon anfangen, irgendwie in die Produktion von irgendwie Weihnachten in 2 Jahren zu gehen. Das heißt, die können ja schon auch sehr am Zahn der Zeit sein. Und wenn sie da so ein bisschen die Augen offen halten, was bei Pinterest gut funktioniert, oder eben auch wirklich in die Pinterest-Trends gucken, können sie da sehr viel rausziehen.
Wie interessant, also habe ich das noch nie gesehen und mit dem Auge werde ich auf jeden Fall mich nochmal auf Pinterest jetzt umsehen. Ich würde dieses Videothema aufgreifen. Zum Leid vieler hat jetzt LinkedIn vor kurzem auch ein Videofeed gestartet und ja, da ging eine große Welle der Unzufriedenheit, zumindest bei meiner Zielgruppe auch. Denn gerade diese ist viel auf Standbild, Illustrationen und so weiter fokussiert und war ganz happy, von den Reels auf Instagram wegzukommen und bei LinkedIn das nicht zu haben. Aber natürlich muss LinkedIn mitziehen, so ein bisschen ähnlich wie TikTok und Reels gibt es jetzt ein Videofeed. Ich bin mir aber sicher, dass beide koexistieren werden, der Videofeed und der Feed einfach, wo man schreibt und Bilder postet. Also das ist aber etwas, wohin es sich entwickelt, definitiv. Auch die KI-Tools sind nicht zu vernachlässigen. Also da integriert LinkedIn vor allem bei den Premium-Profilen auch KI-Tools zum Schreiben. Und sonst bei den Inhalten finde ich super zu sehen, dass gerade viele Beiträge und Artikel gepostet werden, wo Schwächen und Herausforderungen thematisiert werden. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Trend ist, aber es fällt mir auf, dass das auch in unserer Kultur ankommt. In Amerika ist das eh so ein großes Ding, zu sagen irgendwie, wenn du nicht drei Unternehmen an die Wand gefahren hast, bist du kein richtiger Unternehmer, und Mut zu Fehlerkultur. Und das kommt bei uns jetzt auch an. Und diese Beiträge, finde ich, sind die, die am besten gehen gerade, wo man wirklich auch Herausforderungen zeigt, Learnings daraus zieht und sich so ein bisschen nahbar präsentiert und nicht immer nur shiny Welt darstellt.
Und jetzt ein bisschen Werbung für alle hier, die mehr aus LinkedIn herausholen möchten. Carolina bietet mit ihrem LinkedIn Content Club ab November wieder genau das richtige Programm, wenn du immer schon von einer stabilen Auftragslage geträumt hast, die ohne lästige Kaltakquise funktioniert. In den nächsten 4 Monaten kannst du in 12 Live-Sessions direkt mit Carolina und anderen Selbstständigen an deiner LinkedIn-Strategie arbeiten und Schritt für Schritt lernen, wie du dich so positionierst, dass die Kunden auf dich aufmerksam werden. Die Anmeldung läuft noch bis zum 10. November und dann geht's am 11. auch schon los. Die Details dazu findest du natürlich in den Shownotes, also wenn du bereit bist für mehr Sichtbarkeit und die richtigen Anfragen, schau unbedingt mal rein. Werbung Ende.
Ich kann das so ein bisschen anschließen. Dieses Unperfekte, sage ich jetzt mal, ist auch was, was sich auf YouTube mittlerweile wieder mehr durchsetzt. Also das ist gerade für die spannend, die vielleicht auch so ein bisschen diese Hürde haben anzufangen, dass man eigentlich keine perfekten Videos braucht. Also wir haben zwar einen gewissen Qualitätsanspruch, also Ton und Licht sollten halt sitzen, damit man einfach Lust hat, das Video anzuschauen. Aber ansonsten braucht es jetzt auch gar nicht hart geschnittene Videos oder der Hintergrund muss auch nicht perfekt sein. Also auch zu zeigen, dass es halt nicht perfekt ist, ist völlig in Ordnung mittlerweile. Und viele setzen auch wieder vermehrt darauf, schneiden eben viele Videos auch gar nicht. Und die Leute schätzen gerade dieses authentische, dieses RAW-Format. Das ist etwas, was sich gerade viel durchsetzt und gut funktionieren kann. Gleichzeitig haben wir natürlich auch diese Entwicklung, dass wir von den langen Videos hin zu den Kurzvideos gewandert sind. Also der Fokus auf Shorts ist also extrem, auch mittlerweile auf YouTube. Wobei es immer eine Mischung sein sollte. Also ich würde jetzt selten auf YouTube jetzt rein auf Shorts setzen. Dafür ist die Plattform eigentlich nicht da. Es ist eine gute Ergänzung und es dient viel dazu anzuteasern, aber es ist eben nicht der Hauptfokus auf YouTube. Und deshalb ist es zwar ein Trend, den man auf jeden Fall mitmachen sollte, aber da auch nicht zu viel Aufmerksamkeit drauf legen sollte. Und ein dritter Punkt noch, das Thema Livestreams kommt auch wieder viel auf YouTube. Also gerade wenn man da Formate hat, die man in Livestreams verpacken kann als Unternehmen, kann das wirklich interessant sein, da auf YouTube einen Kanal zu starten.
In einem Satz, welcher Content-Typ performt auf deiner Plattform am besten?
Auf LinkedIn ist es auf jeden Fall ein geschriebener Post, etwas länger. Im Storytelling-Style mit einem Foto von der postenden Person am besten.
Sehr spezifisch. So spezifisch kann ich tatsächlich gar nicht sein. Ich würde sagen, auf Pinterest ist es eine Mischung aus tatsächlich noch statischen Pins, also einer Grafik, einem Foto in einer Grafik, in Verbindung mit immer mal auch Videos, um dann zu sehen, ob Videos tatsächlich für den einzelnen Kanal, für das einzelne Profil gut funktionieren.
Ich gehe mal ein bisschen tiefer rein in Formate. Also wenn man jetzt YouTube anschaut, dann wäre wirklich empfehlenswert, Content zu produzieren, der irgendwas erklärt. Also das haben wir mittlerweile auch auf den anderen Plattformen ja viel, dieser Educational Content, also etwas zu zeigen, wie funktioniert etwas oder so eine Art Tutorial. Das ist auf YouTube einfach der Dauerbrenner. Also damit kann man immer gut performen, wenn man ein Thema hat und wenn man ein Unternehmen hat, was Sachen zu zeigen hat. Jetzt, Ramona, du hast ja auch diese Themen-DIY-Anleitung und sowas angesprochen. Das ist auch etwas, was man natürlich ergänzend super auf YouTube zeigen kann, wenn man also irgendein Makramee-DIY oder so zeigt. Das sind Sachen, die suchen die Leute einfach und das ist ein Content-Typ, der einfach immer auf YouTube funktioniert. Erklär was und du hast die Leute bei dir, wenn es was ist, was sie natürlich interessiert. Für welche Zielgruppen ist deine Plattform am besten geeignet und wie sollten Unternehmen ihre Inhalte entsprechend anpassen?
Da kann ich gerne mit Pinterest starten und ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, jeder, der seinen Content visuell darstellen kann, ist auf Pinterest zu Hause oder kann auf Pinterest zu Hause sein. Und zwar tatsächlich auch gar nicht nur dieses typische, ich habe ein Foto und zeige dieses Foto, sondern, und das unterschätzen auch ganz, ganz, ganz viele, man kann tatsächlich auch mit einer Grafik, auf der einfach in Anführungszeichen nur etwas steht. Also ich mache irgendwie einen bunten Hintergrund und schreibe da irgendwas drauf, mache das irgendwie, also natürlich auch ansprechend logischerweise. Und auch damit kann ich zum Beispiel als Coach, selbst als Finanzcoach, wenn wir jetzt mal außerhalb dieser kreativen Bubble denken, selbst die funktionieren auf Pinterest einfach mit der Zeit oder in der letzten Zeit so, so, so viel besser. Wichtig ist, es muss visuell ansprechend sein. Und da, also gibt es ja auch nicht dieses eine visuell ansprechen, da gibt es ja verschiedene Arten. Du musst einfach auffallen können. Und die Frage war ja so ein bisschen zweigeteilt. Der zweite Teil ist ja, wie sollten Unternehmen ihre Inhalte entsprechend anpassen? Da kann ich tatsächlich einfach nur sagen, schau, dass du deine Inhalte mit Text anreicherst. Also, dass du nicht einfach nur ein Foto hochlädst. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel an einen Online-Shop denken, der irgendwie Stempel verkauft, da gehen ganz viele her und posten oder bei Pinterest heißt es ja pinnen, einfach nur ihre Fotos von ihren Stempeln. Das ist etwas, was ich nicht empfehlen würde, sondern ich würde immer empfehlen, auf dem Foto auch Text zu haben, dass halt wirklich auch auf einen Blick klar wird, okay, um was geht es jetzt hier? Geht es jetzt darum, den Stempel zu kaufen? Geht es jetzt darum, dass da ein Do-it-yourself ist? Oder geht es jetzt darum, dass ich hier einen Fotografen habe, der Produktfotos gut irgendwie darstellen kann? Dass wirklich auf den allerersten Blick klar wird, okay, um was geht es hier? Das finde ich übrigens auch, wenn ich vielleicht an dich, Carolina, gleich übergeben darf, total spannend bei dir. Du hast vorher gesagt, was gut funktioniert, ist ein Foto von der Person selbst. Ist es ein Foto der Person selbst und fertig oder schreiben wir da auch was drauf?
In den meisten Fällen schreiben wir da nichts drauf, denn wir schreiben in dem Beitrag etwas, ja. Bei LinkedIn ist es so, dass, also um unsere Themen auf LinkedIn anzupassen, sollten wir die Storytelling-Brille aufsetzen. Ich fange von hinten an sozusagen, beantworte die zweite Frage als erstes. Alles gut. Wir können nicht so wie bei Instagram sagen, hier ist mein neues Projekt. Ja, wir brauchen wirklich eine Caption von Instagram, sage ich mal, und da einen Text, der wirklich erklärt, wie bin ich da hingekommen? Wieso ist es für mich wichtig? Was bedeutet das für mich? Was habe ich daraus gelernt? Was macht es besonders für mich? Oder warum bin ich besonders dadurch, dass ich dieses Projekt zeige? Das Foto darunter zeigt einfach die UnternehmerInnen und den Unternehmer. Da müssen wir nichts draufschreiben. Wir haben auch die Möglichkeit, schöne Karussells zu machen, da mehr mit visuellen Inhalten, mit Grafiken zu arbeiten. Wir können auch was draufschreiben. Ich habe auch eine ganz tolle Kundin, die drauf zeichnet. Die hat Fotos von sich und dann noch zusätzlich Illustrationen drauf. Ja, das finde ich eine tolle Ergänzung und das ist auch total catchy. Aber der Goldstandard ist ein längerer Text, der schön gegliedert ist, eine Geschichte erzählt, die von vornherein catchy ist, mit dem ersten Satz sozusagen dich catcht und dich festhält bis zum Ende und dazu das Bild des Unternehmers, der Unternehmerin darunter, der die Geschichte erzählt sozusagen. Das ist so der Goldstandard. Und ich weiß nicht, wen ich ausschließen kann aus LinkedIn. Ich muss ganz ehrlich sein. Also es kann wirklich, meiner Meinung nach, eignet es sich für jeden Unternehmer, jede Unternehmerin, die netzwerken möchte, die irgendwie Kundenakquise betreiben möchte. Und aus meiner Sicht heutzutage besonders für Solopreneure und Freelancer, die ihre eigene Personenmarke aufbauen möchten, die sich als Expertin positionieren möchten. Also da würde ich jetzt wirklich nicht sagen, für die ist es gar nichts. Gut, Menschen, die vielleicht nichts über ihr eigenes Business erzählen wollen oder können, die können immer noch jemanden beauftragen, der ihnen hilft, das zu schreiben. Auch für die eignet es sich. Ich schließe niemanden aus.
Also bei YouTube ist es schon so, dass man eine breite demografische Gruppe ansprechen kann. Da ist wirklich von jung bis ganz alt alles dabei. Und man muss es natürlich schaffen, in diesem ganzen Konglomerat von Leuten, die da unterwegs sind, trotzdem zielgruppenspezifisch zu adressieren, also seine Inhalte wirklich so aufzubereiten, dass sie am Ende eben doch treffen. Und ganz wichtig ist natürlich, bei YouTube, wir treffen auf visuell orientierte Zielgruppen. Also vielleicht, wenn wir das mal unterscheiden zu den Podcast-HörerInnen, also da begegnen mir oft Leute, die sagen, boah, ich will nichts gucken, ich will einfach was hören und will mir das auf die Ohren geben und ich will mir nicht noch irgendein Video angucken. Auf YouTube, da sind ja die Leute unterwegs, die wirklich gewillt sind, etwas zu schauen, die wirklich hungrig sind auf visuellen Content. Das heißt also, ich muss es wirklich schaffen, auch das anzubieten, was die Zielgruppe da erwartet. Und wenn ich natürlich dann komme mit einem Standbild, jetzt als Beispiel, was eben viele zum Beispiel auch machen, wenn sie ihren Podcast auf YouTube einspielen, man kann mal zwischendurch ein Standbild einspielen, ja, dann, Ramona hebt schon die Hand, das kann man machen, aber es ist jetzt nicht die Empfehlung. Ramona, machst du das? Machst du ein Standbild?
Ich spiele quasi aktuell noch, aber der Wille ist da, der Wille ist da. Du bist heute meine Motivation, dass ich jetzt mit YouTube starte. Mein Podcast wird einfach rübergespielt auf YouTube und da ist quasi nichts. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob da überhaupt ein Bild kommt. Ich weiß ja. Es nicht.
Genau.
Aber ich dachte, das ist besser spannend. Als nichts.
Ja, und ich sage immer, also dann lieber nichts, weil okay, ich glaube,
okay.
Du kannst dir deine Marke auch manchmal versauen mit sowas. Mhm. Also wenn du jemand bist, der eigentlich richtig gute Sachen immer hat und eigentlich visuell auch stark und bei dir, Ramona, ist es ja auch so, alles, was man bei dir auf Instagram und auf LinkedIn sieht, das sind professionelle Fotos, die du hast, das sieht alles rund aus, das ist eine Bildsprache, die stimmig ist und so. Wenn du dann auf einmal einen YouTube-Kanal hast, wo es nicht so rund ist, dann ist der Nutzer enttäuscht und wird da auch nicht wiederkommen.
Ja, sehr spannend. Witzig ist ja, ich habe ja die Videos. Es muss nur jemand da sein, der die da reinspielt. Das ist, du bist heute meine Motivation.
Das ist an Videopodcasts natürlich die Herausforderung. Je nachdem, wo man hostet, wird zwar die Audiospur rübergespult, aber man muss eben eigentlich nochmal händisch reingehen und die Videos dazu. Das ist wirklich eine Workflow-Frage. Deshalb zum Beispiel hoste ich ja meinen Podcast selber, damit ich da sozusagen das besser reingeben kann und ich poste dann nochmal separat auf YouTube. Also das ist ja auch nur ein Punkt sozusagen Podcasts, aber ich glaube, man muss sich immer die Frage stellen, wenn ich auf YouTube einen Kanal bespielen möchte, dann habe ich da Leute, die Bild erwarten und dann kann ich die nicht enttäuschen mit irgendwas, was eben nur so ein Platzhalter ist. Da werde ich niemand hinterm Ofen vorlocken und dann kann ich mir diese Arbeit einfach auch sparen, weil, sind wir ehrlich, YouTube ist Arbeit. Das ist nichts, wo man einfach mal eben schnell, wie manchmal die sagen, ich lade es dann doch bei YouTube hoch. Ja, nee. Also da gehören schon Metadaten dazu, da gehören Tags und Titel dazu, ein ordentliches Thumbnail und das habe ich bei einem Podcast einfach so nicht vorliegen. Das heißt, ich muss es nochmal anfassen und ordentlich machen und wenn ich die Arbeit reinstecke, dann will ich auch die Klickzahlen sehen. Das würde ich mir dann überlegen und das kann ich auch nur an alle unsere ZuhörerInnen jetzt weitergeben, wenn ihr überlegt, eben YouTube zu machen. Überlegt euch, habt ihr genug Bild? Seid ihr bereit, euch vielleicht selbst auch zu zeigen? Dann ist das für euch wesentlich einfacher, als wenn ihr versucht, mit Stockfotos ein ganzes Video zu füllen. Das wird aufwendig. Was wären die ersten drei Schritte, um auf deiner Plattform zu starten?
Profil anlegen. Sehr wichtig ist da das Profilfoto und der Header. Starte einfach damit. Dann Netzwerk aufbauen, Menschen hinzufügen und einen Post absetzen. All das zusammen, würde ich sagen, wird dir eine Stunde Zeit einnehmen. Kleines Mini-Profil anlegen, ein paar Menschen hinzufügen und einen Post absetzen und du bist startklar.
Eine Stunde ist aber auch ambitioniert. Du musst dann auch wissen, wo du hinklicken musst.
Das stimmt, aber es ist relativ selbsterklärend. Es ist wirklich nicht kompliziert. Und das ist natürlich dann, ist das Profil ist ausbaubar, definitiv, weil da hat man ja dann gar nichts. Das Netzwerk ist eh eine kontinuierliche Arbeit. Ja, also das baut man eh kontinuierlich aus. Und das Posten auch. Ja, also ich würde sagen, wenn man ein richtig schönes Profil anlegen möchte, dann sollte man sich so einen halben Tag dafür nehmen. Und dann hat man damit gestartet und dann kann man wirklich gut sein Netzwerk ausbauen und posten.
Da unterstützt du ja auch mit deinen Inhalten sehr gut, ne? Du hast ja dein E-Book, du hast mittlerweile auch ein neues Format, wo man auch sein Profil optimieren kann. Also das packen wir natürlich alles in die Videobeschreibung, je nachdem. Ihr seid ja die Experten für die unterschiedlichen Plattformen. Schaut da rein, wenn ihr Unterstützung braucht, Carolina, Ramona für Pinterest, da kommt ihr natürlich zu den entsprechenden Angeboten. Und das ist beim Thema Profiloptimieren jetzt bei LinkedIn absolut Pflicht. Dein E-Book habe ich damals auch genutzt, um den Einstieg zu finden. Da steht so schön drin, wo man überall hinklicken muss und dann findet man sich auch relativ schnell zurecht.
Ja, das ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und das ist nicht sehr kompliziert. Man muss es nur einmal durchmachen und dann hat man es auch aufgesetzt. Ja, sobald es aufgesetzt ist, ist ein Gros der Arbeit schon mal abgehakt.
Was sind bei dir die ersten Schritte, Ramona? 3 Stück.
Tatsächlich gar nicht so viel anders. Also das erste ist auch Unternehmenskonto erstellen. Und die Betonung liegt auf Unternehmenskonto. Also wir legen kein Privatkonto an. Du lachst, das passiert sehr, 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 sehr häufig, dass das gar nicht bewusst ist, dass es da 2 unterschiedliche Sachen gibt. Also die machen das nicht logischerweise nicht absichtlich, sondern sie denken überhaupt nicht drüber nach. Sie legen halt ein Profil an und dann ist das halt in der Regel erstmal ein Privatprofil. Und dass man dann umwandeln muss, da denken viele nicht drüber nach. Also Schritt 1, Unternehmenskonto. Ich würde da jetzt auch Profil eben anlegen, mit reinpacken in quasi diesen Punkt. Also auch einen Banner reinsetzen und den Namen, also einen aussagekräftigen Namen. Im besten Fall einfach dein Label oder mit dem Namen, mit dem du eben bekannt bist. Dann Pinnwand erstellen. Also das ist eine kleine Besonderheit bei Pinterest, dass wir erst dann einen Pin absetzen können, wenn wir den tatsächlich einer Pinnwand zuordnen können. Das heißt Schritt Nummer 2, du musst Pinnwände erstellen. Da sage ich für den ersten Schritt, wenn du wirklich erstmal starten willst, mach 3 bis 5 Pinnwände und dann erstelle deinen ersten Pin.
Das ist natürlich alles sehr logisch, was du sagst, nicht? Und jetzt aber mal diese Pinnwände. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen tiefer beleuchtet, sind das ja eigentlich so eine Art Kategorien beziehungsweise Tags, die ich eigentlich vergebe. Das Thema SEO ist ja schon was, was auf Pinterest auch sehr, sehr wichtig ist.
Voll. Das ist, also hätte ich 4 Punkte gehabt. Ich habe auch Pinnwand erstellen zuerst getauscht gehabt mit Keyword-Recherche oder zumindest so die ersten wichtigsten Schlagworte überlegen, aber ohne eine Pinnwand geht es auch nicht, deswegen musste ich quasi Pinnwand nehmen. Aber wenn ich quasi 4 Punkte hätte, wäre zumindest eine kleine Keyword-Recherche auch super, super wichtig, damit du überhaupt gefunden wirst. Also das heißt, überlege dir im allerersten Schritt, ich meine, ausführliche Keyword-Recherche geht natürlich Stunden, also da sollte man schon auch, wenn man Pinterest richtig angehen möchte und wirklich auch gefunden werden möchte, da wirklich, wirklich sehr viel Zeit auch einfach investieren, weil das die absolute Grundlage ist, die Keyword-Recherche. Aber so für den ersten Schwung, überleg dir wirklich 5 Begriffe, wofür möchtest du gefunden werden, für welche 5 Begriffe. Also welche Begriffe soll der Pinterest-Nutzer oben im Suchfeld eingeben und dann sollen deine Pins erscheinen. Überleg dir 5 Stück und die nutzt du dann an so vielen Stellen wie möglich. In deinem Banner, in deinem Namen, in deinen Pins. In allem, wo du irgendwas schreiben kannst, nutzt du eben diese Keywords.
Und man muss auch noch mal herausstellen, das ist ja wirklich eine Pinterest-spezifische SEO sozusagen.
Voll.
Wir betrachten sozusagen Pinterest als Suchmaschine und sagen dann, was sind quasi auf dieser Plattform die relevanten Begriffe, nicht? Und alles drumherum wird dann sozusagen darauf angepasst.
Total. Und das ist auch total spannend. Viele glauben das tatsächlich auch gar nicht, dass eine Keyword-Recherche bei Etsy, eine Keyword-Recherche bei Google oder auch bei YouTube oder mittlerweile auch bei Instagram und ich weiß nicht, ob bei LinkedIn, weiß ich jetzt gar nicht, ob man da irgendwie auch irgendwie gucken könnte, mit Sicherheit irgendwie, dass das wirklich, wirklich Unterschiede sind, wie die Sachen benannt werden, also gerade auch im Bereich der Longtail-Keywords, also nicht, dass man einfach nur, bleiben wir bei dem Beispiel von vorhin, Stempel, einfach nur Stempel, sondern, keine Ahnung, basteln mit Stempeln. Und wenn wir in diese Longtail-Keywords gehen, das ist so krass unterschiedlich, je nach Plattform. Und der größte Unterschied ist einfach, dass bei Pinterest schon eher kurz und knackig gesucht wird und eher so Halbsätze, wenn überhaupt Halbsätze gesucht werden, wohingegen wir bei Google, ich meine, ihr kennt es vielleicht auch, ich suche nach ganzen Sätzen. Was kann ich machen, wenn? Und dann wird noch ein Fragezeichen hingesetzt und dann habe ich da einen ganzen Satz. Und das ist einfach auch was ich gar nicht bewusst mache, sondern was total unterbewusst passiert. Ich natürlich aber wissen muss, wenn ich in die Recherche gehe.
Total wichtiger Punkt. Und wir wollen jetzt natürlich auch wissen, wie ist denn das auf LinkedIn mit diesem Thema SEO? Spielt das da eine Rolle? Gibt es eine LinkedIn-SEO, die ich da anwerfen kann?
Es ist tatsächlich so, dass LinkedIn sehr hoch gerankt wird in der Google-Suche. Ja, also da ist es tatsächlich so, dass unsere LinkedIn-Seite, unser Profil, oft rausgespielt wird in der Google-Suche noch vor unserer Webseite. Das heißt, das ist auch ein mächtiges Tool, wenn man LinkedIn bedient, zu wissen, da wird man sehr schnell gefunden. Und da sollte man nun auch SEO-Begriffe benutzen, vor allem im eigenen Profilslogan. Das ist der kleine Satz, den man unter dem Namen sieht, ja, mit welchen SEO-Begriffen man gefunden werden möchte. Ich zum Beispiel jetzt als Illustratorin muss da Illustratorin drinstehen haben, ja, sonst werde ich nicht gefunden, weil man kann auf LinkedIn Menschen suchen, mit denen man zusammenarbeiten möchte, dann gibt es ja auch ein Suchfeld oben und da gibt man dann die Sachen ein, ja, und dann gibt man ein irgendwie Illustratoren und dann kann man noch filtern aus Berlin zum Beispiel oder was auch immer. Und ich habe zum Beispiel bei mir stehen Berlin-based Illustrator, weil ich will internationale KundInnen bedienen, deswegen ist es auf Englisch bei mir, weil das in meiner Google-Suche und in meiner Website SEO sehr oft vorkommt, dass Menschen genauso diese Worte suchen und das ist bei mir der SEO-Begriff in Profilslogan sozusagen. Also da sollte man auch schauen, dass man in seinen Beiträgen, aber vor allem auch in seinem Profil diese Kennwörter hat, mit denen man gefunden werden möchte. Ja? Was ich aber noch zusätzlich sagen wollte, weil ich das sehr witzig fand, Romana sagte, auf jeden Fall Unternehmensprofil und nicht privates anlegen. Auf LinkedIn ist es genau andersrum. Auf LinkedIn können nämlich Unternehmensprofile nichts, ja, also die werden nicht ausgespielt, die haben gar keine Relevanz und da geht es wirklich um die Person und bitte, bitte legt euch kein Unternehmensprofil an mit dem Ziel, von da aus zu posten auf LinkedIn. Ich weiß, wir verstecken uns gerne hinter unserem Unternehmensnamen oft, aber auf LinkedIn müssen wir mit Klarnamen da sein, wir müssen wir selbst sein. Und die Unternehmensseite ist nur so nebenbei relevant für so ein paar Tipps und Tricks im Profilaufbau. Aber sonst ist die eigentlich gar nicht relevant. Also merkt euch das. Bei LinkedIn ist es andersrum als bei Pinterest.
Super spannend aber auch, weil ich mir tatsächlich habe beides. Also ich habe sowohl ein Ramona Ding, LinkedIn, wie sagt man dann? Persönliches Profil,
ja,
sagt
genau.
Man dann, genau. Und dann habe ich eben noch diese Unternehmensseite und ich denke mir, tatsächlich sehr oft, so, was mache ich jetzt? Von welchem poste ich jetzt oder reposte ich das oder nicht? Und das ist, da bin ich tatsächlich so ein bisschen lost und finde ich schon auch nochmal eine Herausforderung, da eine Strategie dann auch zu entwickeln. Wie macht man das denn jetzt eigentlich?
Ja, dann mache ich es dir einfach, Ramona. Poste einfach immer nur von deinem persönlichen Profil und du brauchst es noch nicht mal auf deinem Unternehmensprofil zu reposten. Auch das wird nicht viel bringen. Ja, konzentrier dich auf dein Profil mit dem Klarnamen und poste von da aus. Das ist das, wo die Interaktion passiert und was ausgespielt wird.
Voll gut. Vielen Dank für den Tipp.
Und nachdem ich jetzt komplett diese Blitzlichtrunde gesprengt habe mit meiner SEO-Frage, kehre ich nochmal ganz kurz auf die Frage zurück, um darauf auch noch eine Antwort zu geben. Die ersten drei Schritte auf YouTube sind ähnlich wie bei euch. Auch hier ist es wichtig, dass man tatsächlich ein Brandkonto anlegt. Das unterscheidet sich nochmal ein bisschen von einem privaten Kanal. Also da den Kanal zu erstellen, dann natürlich ein Branding zu implementieren. Das heißt, ein ordentliches Kanalbanner und sich schon mal zu überlegen, wie die Thumbnails aussehen sollen. Vorschaubilder sind einfach die Währung auf YouTube. Und gerade wenn ich als Unternehmen dort unterwegs sein will, muss das stimmig zueinander passen. Das muss einfach ein Image haben, was professionell wirkt. Und dann kann ich da auch stattfinden auf dieser Plattform. Danach eine Content-Strategie entwickeln im Sinne von, was will ich die nächsten Wochen da überhaupt veröffentlichen? Und dann natürlich, wie bei euch auch, erstes Content-Piece, also hier in dem Fall erstes Video hochladen und optimieren. Hier natürlich auch wieder drauf achten, ordentlicher Titel, ordentliches Thumbnail, vom ersten Tag direkt das alles schön machen, damit das einfach professionell wirkt und man sozusagen damit seinen Kanal aufbaut und ja, einfach so eine Art Visitenkarte da auch hinterlegt.
Und sag mal, macht ihr da auch Vorlagen mit Canva? Weil für LinkedIn gibt es viele Vorlagen für die Headerbilder, für die Posts und das kann ich wirklich jedem empfehlen, für die Thumbnails, wenn man da nicht selber irgendwie total versiert ist, einfach auf Canva rüber zu hüpfen und zu schauen, was für Vorlagen es für die jeweilige Plattform gibt und sich dazu bedienen, um da einfach auch den Menschen, die da eine Hürde haben, zu sagen, das ist gar nicht schwer, da kann euch Canva helfen.
Ja. Ja, Canva ist für alles eine Lösung wahrscheinlich.
Ja, jein. Tatsächlich muss ich da so ein bisschen widersprechen. Also ja, natürlich nutzen wir Canva, aber ich empfehle auf gar keinen Fall, die Pinterest-Vorlagen von Canva zu nutzen. Also wir nutzen Canva, um eigene Vorlagen zu machen oder du hast sie vielleicht irgendwo gekauft oder hast dir da irgendwie selber was zusammengebaut. Also dann ja, bitte Canva nutzen, nur nicht wirklich diese Vorlagen direkt von Canva, weil die sind sowohl... Da können sowohl im falschen Format sein, also Canva ist da nicht so ganz hinterher, das richtige Format zu nutzen. Ja, und auch andere Dinge, auf die wir sehr, sehr viel Wert legen bei uns bei Pinterest und wo wir einfach auch sehen, was gut performt, ist bei den Vorlagen von Canva. Die sind schön, die sind optisch schön. Und wer einen schönen Pinterest-Account möchte, darf das sehr, sehr gerne machen. Wer einen verkaufsoptimierten Pinterest-Account möchte, guckt da vielleicht nochmal genauer hin.
Ja, und ich kann das auch so ein bisschen bestätigen mit diesem, das jetzt nicht so als bare Münze zu nehmen. Also bei YouTube ist es auch sehr, sehr wichtig zu testen. Also ich glaube jetzt erst nach, wie viele Jahre bin ich auf YouTube? 6 oder so. Habe ich langsam mal verstanden, wie meine Thumbnails aussehen müssen, damit die Leute das anklicken. Und das ist super individuell. Und YouTube bietet mittlerweile aber so ein Tool an, wo du quasi 3 Thumbnails parallel laufen lassen kannst. In so einem ABC-Testing wäre das ja dann schon. Da kannst du dann genau sehen, welches am besten bei deiner Zielgruppe funktioniert. Und darauf musst du aufbauen. Und dann nützt dir auch Canva nichts, weil die natürlich, ja, die Vorlagen sind nett, aber du musst es letztendlich immer wieder durchtesten und dann einfach nach und nach optimieren. Da wird dir Canva quasi nicht helfen dabei. Wie können Unternehmen den Content auf deiner Plattform mit den anderen beiden Plattformen sinnvoll verbinden, um eine integrierte Marketingstrategie zu schaffen?
Ich kann sehr gerne mit Pinterest starten. Ich liebe und nutze und vermittle auch immer, Content Recycling zu betreiben. Also das heißt, ich bin absoluter Fan davon, sich nicht jede einzelne Plattform, die man hat, wirklich einzeln vorzunehmen und zu sagen, keine Ahnung, ich bin auf Instagram, ich gucke mir heute nur Instagram an und morgen gucke ich mir nur Pinterest an und übermorgen gucke ich mir YouTube an und keine Ahnung, an Tag 5 gucke ich mir LinkedIn an. Bin ich überhaupt kein Fan davon, sondern bitte schau dir das einfach grundsätzlich im Gesamten an und bei solchen Sachen wie einem Fotoshooting oder wenn ich Produktbilder für meinen Online-Shop mache oder für meine Webseite mache, dann denk auch immer dran, kann ich diese Sachen für meine Pinterest-Vorlagen nutzen? Also da bitte immer auch schon so weit denken, okay, kann ich das auch für die anderen Sachen nutzen? Wie kann ich das für die anderen Sachen nutzen? Und sich die Sachen nicht für... Also ein ganz, ganz klares Beispiel, wo man sich das vielleicht gut vorstellen kann. Ich habe ganz viele Kunden, die sagen, oh, ich habe so viele Reels direkt bei Instagram gemacht, kann ich das nutzen? Das heißt, die haben diese Videos total höchst professionell gemacht, die sehen super aus, aber die haben das gar nicht auf ihrem Handy oder gar nicht irgendwie auf einem PC, sondern die haben das in Instagram gemacht und müssen das jetzt irgendwie von Instagram rausziehen. Und das ist was, was einfach so schade ist, weil der Aufwand, ob ich es jetzt bei Instagram direkt mache oder mit einem anderen Tool, gibt ja ganz viele heutzutage, ob man da jetzt, ich will gar keine Empfehlung sagen, gibt ganz viele verschiedene Tools, mit denen man da super Videos macht, dass man da einfach von vornherein dran denkt, die Sachen erstmal plattformunabhängig zu produzieren und dann zu überlegen, wie kann ich das für die einzelnen Plattformen nutzen. Was bei Pinterest ja auch nochmal die Besonderheit ist, dass wir verlinken können. Und du kannst natürlich in deiner Strategie haben, dass du auf deinen Online-Shop verlinkst, dass du auf deine Website verlinkst, aber du kannst genauso gut zum Beispiel auf YouTube verlinken. Und das ist natürlich auch was, wo man sich ja einfach ganzheitlicher anschauen möchte, wie soll denn die Customer Journey von meinem Kunden sein, wo sollen die hingehen, was macht Sinn, ist es vielleicht eben sinnvoll zu sagen, ich hole die Leute bei Pinterest ab, schnapp die, pack die zu YouTube, dort Vertrauensaufbau und so weiter und dann erst auf eine Website. Das kann eine Möglichkeit sein.
Das muss man sich natürlich alles ganz individuell anschauen. Nicht? Das ist ja auch das, was du quasi in deinem Gruppenprogramm dann machst, mit den ganzen Leuten da wirklich tief einzutauchen, weil jeder ja wahrscheinlich unterschiedlichste Herausforderungen und Anforderungen sozusagen hat.
Ja, genau. Und ich sage auch immer, also ich bin ja ein sehr strategischer Mensch und mein Ziel ist immer überall wirklich, also keine Entscheidung unstrategisch zu treffen. Und das ist so spannend, weil viele kommen zu mir und sagen, ja, also, was ist denn die Pinterest-Strategie? Und ich so, nee, es gibt nicht die Pinterest-Strategie. Es gibt deine individuelle und deine. Und es gibt keine zwei Pinterest-Strategien. Und das ist mit LinkedIn und mit YouTube ja ganz, ganz genauso. Es gibt keine zwei exakt gleichen auf der Welt. Und das finde ich einfach dieses Spannende, dass man sich das einfach super individuell anschauen kann und anschauen muss.
Wenn ich jetzt an YouTube aber denke, würde ich sagen, also wenn jemand mich fragt, okay, wie kann ich das jetzt mit meinen anderen Plattformen verbinden? Und wie du ja gerade meintest, du hast auf Instagram schon einen Haufen Reels liegen, jetzt ziehe ich die einfach bei YouTube rauf und poste die da als Video. Nein, wir machen das nicht. Also, na klar gibt es jetzt mittlerweile die Shorts und da kann man natürlich vieles recyceln. Aber wenn wir jetzt in einer kompletten strategischen Marketingstrategie denken, so wie du das jetzt auch meintest, Ramona, also wirklich strategisch zu entscheiden. Und wenn ich mich dafür entscheide, YouTube zu machen, macht es Sinn zu sagen, YouTube first. Das heißt, YouTube ist mein erster Produktionskanal. Ich produziere lange Videos für YouTube, für mein Thema, sei es jetzt, du bist zum Beispiel Experte in einem bestimmten Bereich und machst eben langen Content, um deine Expertise dort unter Beweis zu stellen, dich zu präsentieren. Und daraus recycelst du Kurzvideos. Aus einem Querformat Hochformat zu schneiden, ist wesentlich einfacher, als aus einem Hochformat ein Querformat zu schneiden. Wer das schon mal versucht hat, der wird wissen, wovon ich rede. Also hier wirklich darauf zu setzen, ich habe zuerst mein Querformat und YouTube arbeitet in der Währung des Querformats. Bitte postet keine Hochformat-Videos als lange Videos, das funktioniert so nicht. Das heißt, wir haben also ein Breitbild, ein Querformat und daraus schneiden wir dann für unsere anderen Plattformen, TikTok, Instagram oder auch natürlich für Pinterest, wenn wir da Bilder verwenden wollen oder auch kleine Kurzvideos genauso. Daraus können wir dann uns was rausziehen. Oder eben, wenn ich schon mal vor der Kamera sitze und quasi mein Setting aufgebaut habe und ich produziere mein YouTube-Video, dann kann ich auch noch kleine Snippets für die jeweiligen Plattformen gleich mitproduzieren in so einem Art Batch, dass ich einfach wirklich das gleich nutze, wenn ich schon mal hergerichtet bin, ordentlich aussehe und dann mache ich noch ein paar Produktfotos oder so. Also da zu denken, wie kann ich das in einem verbinden, dass ich wirklich mehrere Plattformen bedienen kann, die ich eben ausgewählt habe. Das ist immer so mein Ansatz, um da wirklich auch viel draus zu machen, wenn ich schon mir die Arbeit mache, lange Videos für YouTube zu produzieren.
Und es gibt ja auch heutzutage richtig tolle künstliche Intelligenz, die aus eben solchen langen Videos in zum Beispiel Querformat richtig tolle, ich sage jetzt mal grundsätzlich kleine Videos macht, egal ob es jetzt Shorts sind oder Reels oder für was auch immer du nutzt. Finde ich total spannend, nutze ich auch total gerne.
Ja, ich auch. Also das ist ja sonst auch ein Haufen Arbeit, gerade wenn man sehr regelmäßig produziert. Ich habe jetzt hier mit dem Podcast jede Woche eine Episode. Also das könnte ich gar nicht ohne künstliche Intelligenz mir da aus einer Stunde die Stilblüten daraus zu suchen, die besten Aussagen, die am besten catchen. Und ich bin da auch so froh, dass es sowas gibt, solche Tools, die einfach dann diese Kurzvideos rausschneiden. Sonst könnte ich das einfach nicht bewerben. Also das schaffe ich einfach nicht sonst.
Ja, und wenn ihr schon bei den Kurzvideos seid, die könnt ihr natürlich nicht nur für eure Plattform nutzen, sondern mittlerweile ja auch für LinkedIn, ja. Also das ist tatsächlich so, dass die Videos von YouTube, die Shorts oder die Reels von Instagram sehr gut für diesen neuen LinkedIn-Feed genutzt werden können. Und ich das auch oft sehe. Ich sehe noch wenige Menschen, die wirklich nur für LinkedIn diese Videos spezifisch produzieren, besonders im deutschsprachigen Raum. Das heißt, da hat man noch die Möglichkeit, wirklich aufzufallen, wenn man da Videos hochlädt. Also dazu würde ich alle animieren, wenn ihr Video-Content habt, ladet das da hoch, schaut, dass ihr da irgendwie Reichweite gewinnt damit. Andererseits ist es schwierig, mit anderen Formaten das mit LinkedIn zu kombinieren und irgendwie Cross-Posting zu betreiben. Wovon ich sehr abrate, ist einfach wirklich Instagram-Posts auf LinkedIn zu duplizieren. Ja, das läuft gar nicht. Das ist einer der größten Fehler, den ich bei den kreativen Unternehmerinnen sehe, dass sie das machen. Denn es ist einfach eine andere Sprache. Ja, es ist einfach wirklich eine andere Welt, in der wir uns bewegen. Die ist bei LinkedIn nicht so visuell, sage ich mal. Da geht es nicht um die Illustration, da geht es um dich als Illustratorin, um die Geschichte hinter der Illustration, um den Auftraggeber hinter der Illustration. Was aber gut geht, ist, einen schönen langen LinkedIn-Post zu verfassen mit einem tollen Foto und das dann wiederum auf Instagram nochmal daraus einen Post zu machen. Und da habe ich auch Erfahrungen von meinen KundInnen, von meiner Gruppe, von meiner Community, dass die sagen, wow, die laufen super auf Instagram, die Sachen, die ich für LinkedIn produziert habe. Also das, so rum könnt ihr das sehr, sehr gerne versuchen, ja, weil eine schöne lange Caption und ein tolles Bild wird auch auf Instagram gut laufen. Und sonst muss ich sagen, bin ich ein bisschen überfragt, wie man die Dinge aus Pinterest und YouTube noch gut irgendwie auf LinkedIn nutzen könnte. Ich habe leider das Gefühl, dass das nicht so mega kompatibel miteinander ist, weil es einfach auch, ja, Lisa, du schmunzelst.
Ich glaube, dass LinkedIn der geniale Output-Kanal für die YouTube-Videos auch sein kann, weil gerade wenn ich eben YouTube als Experte benutze und auch zum Beispiel als Kreativschaffende, wenn ich dort ein Video über mich mache, zum Beispiel Künstlerinnen und Illustratoren oder so, die können auch sehr gut so Formate machen wie so Vlogs, wo sie die Leute einfach mitnehmen im Entstehungsprozess von ihren Werken. Und das dann wiederum zu recyceln auf LinkedIn und zu sagen, passt mal auf, ich habe hier so einen kleinen Mini-Einblick. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann geht auf YouTube. Also ich sehe diese Verknüpfung total angebracht, wenn man eben auf YouTube eine gewisse Professionalität hat. Also wenn es wirklich darum geht, das eigene Business dort darzustellen, dann kann man das mit LinkedIn, glaube ich, super gut verknüpfen.
Da hast du recht. Und vor allem halt wirklich in diesem Video-Feed ist es besonders gut. Aber du kannst natürlich auch Texte aus deinen Videos rausnehmen. Ja, also das kannst du auch sehr gut machen. Und was man auch super gut machen kann auf LinkedIn ist, wenn man Blogs schreibt. Ja, also wenn man längere Texte hat irgendwo für seine Webseite, die kann man als Artikel, als LinkedIn-Artikel sehr, sehr gut gebrauchen. Und das ist wiederum ein großer SEO-Push, wenn man das macht. Also so könnt ihr schon noch Content, den ihr woanders habt, dort auch einbringen, wenn es so fachliche Sachen sind, ja, wo ihr mal beschrieben habt, wie euer Business funktioniert, was eure Business-Routinen sind, solche Themen, das alles schön rüber zu LinkedIn und das kann man auf jeden Fall nochmal dort nutzen, ja.
Ich danke euch sehr für diese ganzen spannenden Einblicke in die jeweilige Plattform. Ich glaube, die eine oder andere konnte hier vielleicht einen Hinweis darauf finden, welcher Marketingkanal geeignet sein könnte. Wir hoffen das auf jeden Fall und wir freuen uns natürlich über Feedback von euch. Ihr findet alle Infos zu Ramona und Carolina und mir natürlich in den Shownotes, also schaut da unbedingt rein. Und dann danke ich euch sehr, Carolina und Ramona, dass ihr heute hier Rede und Antwort gestanden habt und bis bald.
Vielen Dank, hat super viel Spaß gemacht mit euch.
Ich habe es auch geliebt, in der wundervollen Runde einfach über diese Plattform zu sprechen.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.